Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Muss, möchte, darf und will war gestern. Heute ist kann. Ja, so kennt ihr mich. Ich eröffne gerne mal mit einem wortspielerischen Donnerwetter, das dann bis Ende der Show seinesgleichen sucht und oft genug nicht findet. Cannes 2019 oder auch die 72. internationalen Filmfestspiele von Cannes starten genau jetzt, also wenn ihr die Live-Sendung hört und nicht den Podcast, genau jetzt, 8 Uhr heute Abend. Ich bin dieses Jahr mal hier geblieben, habe stattdessen die Kollegin Anna Wollner ans Mittelmeer, an die Côte d'Azur geschickt. Der tut ja so ein bisschen Luftkurort an der See auch mal ganz gut, habe ich gedacht. Was da geht in Cannes in diesem Jahr, erzählt uns Anna heute und sie hat außerdem, Zufälle gibt's im Leben, die französische Schauspielerin Isabelle Huppert getroffen. Die ist ab Donnerstag mit Greta in einem neuen Psychothriller im Kino. Ob der was kann und wenn ja, was der kann, erzählt uns Anna auch. Dann kommt der Kollege Yannick Hannebohn noch reingehopst mit einer sehr erfolgreichen YouTube-Serie, in die wir gemeinsam reinschauen. Und wir gucken, nachdem ich mich halbwegs abgeregt habe, auf einen wirklich sehr strangen deutschen Filmpreis 2019 zurück. Auf einen sehr, sehr strangen. So, allen soweit, alles klar?
Ich weiß überhaupt nicht, was los ist.
Deutschlandfunk Nova.
72. internationale Filmfestspiele von Cannes. Ich war oft genug da und habe dann in all meiner gönnerhaften Großzügigkeit in diesem Jahr gesagt: Ja, nee, komm her, geh weg, lass mal. Dieses Jahr darf Anna Wollner ans Mittelmeer und sich die Stars und die Filme da angucken. Wir sind per Leitung hoffentlich stabil verbunden an die Korsett, zeichnen dieses Gespräch jetzt vor der Sendung auf, denn während die eine Stunde Film jetzt gerade läuft, läuft auch die große Eröffnungsgala, bei der du dann natürlich auch bist und im Kino sitzt. Insofern... Bonsoir, chère Anna.
Bonsoir.
Sag mal, ich habe ja kurz überlegt, ob du eigentlich dieses Jahr den Grand Slam hinlegen willst, ne? Also Berlinale, jetzt in Cannes und dann dieses Jahr auch wieder Venedig und Toronto.
Nenn mich den Roger Federer der deutschen Filmkritik.
Oder Anna Wollner macht den Grand Slam und ist auf allen 4 großen Filmfestivals in diesem Jahr und jetzt gerade an der Côte d'Azur, an der Croisette im schönen Cannes. Wie ist das denn da? So mal erster Eindruck.
Erster Eindruck, es ist sehr, sehr wuselig. Also ich verstehe, du warst ja auch schon sehr oft hier, nicht so ganz, warum man nicht die Hauptverkehrsader sperrt. Denn ich glaube, am Ende der 10 Tage oder 12 Tage Festival hat sich die Anzahl aller Akkreditierten halbiert,
richtig,
weil die Hälfte von denen irgendwie vermutlich beim Überqueren der Straße von einem französischen Rollerfahrer überfahren wird.
Von einem renitenten französischen Rollerfahrer. Ich weiß genau, wie die dort Rollerfahrer. Es wird grundsätzlich ein Daumen immer an der Hupe. Genauso fahren die da, ja. Sag mal, der Eröffnungsfilm jetzt heute Abend kommt in diesem Jahr von Jim Jarmusch. Ich glaube, der ist mittlerweile auch zum 8. Mal im Wettbewerb dabei. Sein Film heißt The Dead Don't Die. Der hat es ja ganz gerne mal mit dem Morbiden. Ich erinnere mich, vor ein paar Jahren hatte er so eine Vampir-Groteske im Festival Only Lovers Left Alive. Dieses Mal Zombie und Komödie. Kann Jarmusch diesen Mix auch?
Also ich darf natürlich noch nicht zu viel verraten. Die Sperrfrist besteht noch. Man darf über den Film ja erst reden, wenn die große Gala vorbei ist. Aber naja, also ich glaube, wenn einer Zombie und Komödie kann, dann ist es tatsächlich Jim Jarmusch, der ja so ein bisschen als Entschleuniger des amerikanischen Independent-Kinos gilt. Und Adam Driver, Bill Murray, glaube ich, eine Traumbesetzung sind. Tilda Swinton ist noch dabei, Tom Waits und Iggy Pop. Also ich glaube, wir können uns alle auf diesen Film freuen.
Jarmusch, der gerne auch so mit seinen Spezies dreht, mit Adam Driver hat er schon gearbeitet, mit Tilda Swinton natürlich auch schon. Nach dieser großen Eröffnungsgala dann heute Abend, auf der du ja jetzt gerade bist, während wir reden, Absurditäten
ja
des Radioalltags. Sag mal, wie geht's dann weiter? So dein erster Eindruck, was kann 2019?
Also kann vor allem eine ganze Menge alte Gesichter oder alte weiße Männer, wie ich gerne zu sagen pflege, denn Ken Loach, der ist zum 14. Mal dabei, die belgischen Dardenne-Brüder zum 8. Mal, Terrence Malick kommt, wobei ich auch immer noch behaupte, er wird nicht über den roten Teppich laufen. Pedro Almodovar ist dabei, Xavier Dolan, also noch so ein alter weißer Mann mit seinen 30 Jahren, aber immerhin zum dritten Mal im Wettbewerb. Und natürlich, es wird hier der Film, glaube ich, der noch vor dem Wochenende den größten Hype auslösen wird, außer Konkurrenz natürlich im Spezial Rocketman. Taron Egerton macht einen auf Rami Malek, macht einen auf Elton John. Regie geführt hat Dexter Fletcher, das ist der für Bryan Singer ja mal eingesprungen ist, um Bohemian Rhapsody so ein bisschen zu retten. Und man munkelt hier. Elton John kommt auch und bringt ein Klavier mit. Ich formuliere es vorsichtig, man darf gespannt sein.
Ein Klavier, Elton, wir danken dir. Jetzt hast du die alten weißen Männer selber gerade schon angesprochen. Auch Tarantino ist zum vierten Mal im Wettbewerb, hat ihn ja 94 auch mit Pulp Fiction mal gewinnen können, die Goldene Palme. Jarmusch, Eröffnung, achter Film, Loach, hast du gesagt, zum 14. Mal dabei. Und immer wieder mal haben wir auch in den vergangenen Jahren das Phänomen in Cannes gehabt, keine einzige Filmemacherin. Da gibt es dann im Nachhinein und auch währenddessen immer ordentlich für einen Deckel, aber lernen die da irgendwas draus?
Sie lernen draus, oder? Sie müssen draus lernen. Sie haben ja letztes Jahr so richtig in die Scheiße gegriffen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Da gab es die große MeToo-Debatte. Da gab es 82 Frauen, die Spalier gestanden haben auf dem roten Teppich, diese Unterzeichnung des 50-50-Versprechen. Festivalleiter Thierry Frémaux, der redet sich immer so ein bisschen raus. Na, er könne ja nur das zeigen, was es gibt. Und man muss da viel, viel tiefer gehen und das nicht immer auf dem Rücken von Cannes austragen. Das ist ein strukturelles Problem. Filmemacherinnen werden nicht gefördert. Das ist natürlich totaler Quatsch, wenn man sich mal andere Festivals anguckt. Es geht ja. Und Cannes hat gelernt, in diesem Jahr sind es 20 Frauen im offiziellen Programm, 4 davon laufen im Wettbewerb. Justine Triet ist dabei, Mati Diop, das ist die erste afrikanische Regisseurin überhaupt, Celine Sciamma und dann auch wenigstens deutschsprachig die Österreicherin Jessica Hausner, wenn Little Joe auch ein englischsprachiges Debüt ist, aber egal. In der Certain Regard sind es auch 8 Frauen und die Jurys sind paritätisch besetzt. Sie geben sich Mühe, also sie sind stets bemüht, aber es ist definitiv noch Luft nach oben hier in Cannes.
Okay, da tut sich also zumindest was. Wie sieht es mit dem anderen Sorgenkind Netflix aus? Bisher hat sich Cannes ja strikt gegen Netflix-Filme geweigert, weil keine wirkliche Kinoauswertung, zumindest im Sinne dieses Festivals. Tut sich da jetzt auch was oder bleibt man da hart?
Nee, die haben sich ja letztes Jahr so richtig schön ins Knie geschossen und haben Roma wieder ausgeladen.
Richtig?
Nachdem im Vorjahr ja Okja von Bong Joon-ho durchaus lief und dass da diese großen Proteste gab. Sekunde mal, das ist kein Kinofilm. Der hat hier nichts verloren. Roma dann letztes Jahr an Venedig verloren. Ich glaube, man ärgert sich heute noch so ein bisschen darüber, denn was Roma dann geleistet hat, ist ja mittlerweile Geschichte. Aber auch dieses Jahr knallhart die Regel, kein Netflix-Film, zumindest nicht im Wettbewerb und nicht in der Certain Regard. Ich glaube, in einer Nebenreihe läuft ein Netflix-Film, der zumindest von Netflix irgendwie in Teilen mitproduziert wurde. Netflix-Verzicht heißt natürlich auch mal wieder, man verzichtet auf große Namen, zum Beispiel auf Martin Scorsese, denn der hat einen Netflix-Film fertig, The Irishman, der geht jetzt vermutlich nach Venedig. Und es läuft aber lustigerweise, und das kann man auch wieder rational erklären, dadurch, dass Cannes ein sehr konservatives Festival ist, was an alten Bekannten festhält, eine Amazon Prime-Serie, nämlich Too Old to Die Young, und die ist von niemand Geringerem als von Nicolas Winding Refn, der mit allen seinen drei Filmen hier im Wettbewerb war. Also insofern muss man, also wenn Cannes zukunftsfähig bleiben will, sollten die ihren jetzigen Ansatz so ein bisschen überdenken.
Ja, vermutlich versuchen sie das alles irgendwie auf das jetzt noch immer recht junge Cannes-Serienfestival zu schieben, was ja aber auch einfach nicht die Wirkung hat, wie das Filmfestival jetzt gerade. Sag mal, ich habe noch was gehört von erstem Skandal. Gibt es jetzt auch schon Stichwort Alain Delon und Ehrenpalme? Was da los?
Ja, da ist man dieses Jahr sehr früh dran, die eigenen Skandale zu generieren. Da gab es gestern schon in der Pressekonferenz einen Moment, in dem Thierry Frémaux sich versucht hat, auch so ein bisschen rauszureden. Alain Delon bekommt in diesem Jahr die Ehrenpalme für sein Lebenswerk, also berühmter französischer Schauspieler, der vor allem in der letzten Zeit aufgefallen ist durch seine Nähe zu Rechtspopulisten und durch frauen- und schwulenfeindliche Aussagen. Da ist Frémaux gestern gefragt worden, wie man das denn zusammenbringen kann. Er hat Delon verteidigt mit den Worten, der habe privat das Recht zu denken, was er wolle, und er würde ja hier nicht den Friedensnobelpreis erhalten. Die Franzosen an sich sind immer sehr, sehr emotional. Sie sind noch emotionaler, wenn es um Kulturheiligtümer geht, zu denen Delon vermutlich gehört. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es hier bei der Ehrenpalme nicht nur frenetischen Jubel, sondern auch den ein oder anderen Buchruf geben wird.
Ja, schön, dass du für uns da bist, Anna. Genieße die Zeit, die da jetzt kommt. Und wir hören uns aber im Verlauf der Sendung nochmal wieder. Wir wollen ja gerne uns noch ein bisschen über den Psychothriller Greta unterhalten.
A bientôt, wie man hier in Cannes zu sagen pflegt.
Ganz genau so wird's gemacht. Bis später.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ja, ihr fragt euch natürlich zu Recht, seit mindestens letzter Woche schon, warum hat dieser Typ da im Radio eigentlich mal so gar nichts über den just gerade erst vergangenen Deutschen Filmpreis 2019 erzählt? Ich sag euch warum, weil ich vergangene Woche noch nicht ganz mit Aufregen über eben diese Veranstaltung fertig war und sonst vermutlich einigermaßen unflätig geworden wäre, beziehungsweise deutlich, beziehungsweise ich wollte keine anwaltliche Unterlassungsklage auf meinen Schreibtisch bekommen. Was auch immer man sich bei dem Moderatoren-Duo gedacht hat der diesjährigen Preisverleihung, was auch immer das sollte, es war ein tiefer Griff ins Klo. Und zwar in ein Bahnhofsklo. Und zwar ein Provinzbahnhofsklo mit seit Wochen kaputter Spülung und ohne Gummihandschuhe. Wer es von euch gesehen hat, der weiß, was ich meine. Und wir, also die Kollegen und ich vor Ort, wir haben uns das Debakel ja auch noch die satten 3,5 Aufzeichnungsstunden angucken müssen. Ihr habt ja hinterher im Fernsehen nur die auf 2 Stunden runtergespeckte Schadensbegrenzungsversion abgekriegt. Lucky you an dieser Stelle. Dabei hatte alles wirklich sehr unterhaltsam angefangen. Draußen auf dem roten Teppich mit dem 5-fach nominierten Horror-Thriller Der goldene Handschuh und Regisseur Fatih Akin, der da bei mir stand, und dem 10-fach nominierten Musiker-Biopic Gundermann und Regisseur Andreas Dresen. Lustiges Geplauder mit den beiden, unter anderem über die Frage, warum wir in Deutschland eigentlich immer noch so ein Geschisse machen um die strikte Trennung von Arthouse und Mainstream-Kino, ob das überhaupt sein muss. Und vor allem wurde es lustig, als dann auch noch der maximal durchgeknallte Gundermann-Darsteller Alexander Scheer ein bisschen später dazu kam.
Also wenn ich so einen Film gucke wie, das hat der Schwimm noch mal gesagt, wenn man sowas guckt wie Batman von Nolan, ne? So The Dark Knight Rises oder sowas, ne? Das Ding mit Heath Ledger. Ist das jetzt, es ist ein Warner-Blockbuster-Batman-Film, aber so dunkel und so, weiß ich nicht, gegen alle Erzählregeln, wie der gemacht worden ist, ist das fast schon Arthouse. The Revenant, 100 Millionen gekostet. Ist das Arthouse oder ist das ein kommerzieller Film? Was er macht, ist es Arthouse oder ist es ein kommerzieller Film?
Also du hast das ist in Deutschland überhaupt eine totale Unsitte, finde ich, diese Trennung zwischen ja, E und U. Das gibt's also, das gab es vor 100 Jahren noch nicht sozusagen. Mozart hat selbstverständlich komponiert für die Masse. Das war ganz normal. Heutzutage ist das eine Musik, die Intellektuelle anspricht. Was für ein Quatsch. Ja? Also das hat sich erst in den letzten Jahren so stark getrennt, und das finde ich einfach eine komplett unsinnige Geschichte, weil Kunst muss irgendwie, das ist doch nicht was für eine Elite, das muss Spaß machen und unterhaltsam sein und trotzdem was für einen Kopf bieten. Das muss man nicht so auseinanderziehen.
Ist das nicht typisch deutsch irgendwie, das Ding mit
Künstler? Das machen die Franzosen auch, das machen die Italiener auch, das machen die Briten auch, das ist nicht typisch deutsch.
Typisch deutsch ist immer typisch deutsch zu sein.
Ja, ja, genau.
Jetzt quatsch doch nicht.
Also, du jetzt schon, auch, ja.
Ich muss nur mal sagen, also ich finde es ja, Kollege Dassler, sensationell, auch sein Sex. Akzent war ja grandios. Aber fertig, dass der Ostler jetzt in deinem Film, also dass der so als Monster dargestellt wird, so, der mischt weiter in der Birne. Ich finde es politisch sehr inkorrekt, muss ich dir sagen.
Er ist auch ein Mensch und so.
Auch Ossis sind nur Menschen eigentlich. Vollversammlung jetzt hier. Ja,
ganz genau. Vollversammlung am roten Teppich. So ist das da beim Filmpreis. Man trifft sich da auf dem roten Teppich, schwatzt miteinander. Das war, wie gesagt, der Teil dieser Veranstaltung in diesem Jahr, der noch großen Spaß gemacht hat mit den beiden. Im Endeffekt waren es dann Alexander Scheer als Gundermann Hauptdarsteller und Andreas Dresen als Gundermann Regisseur, gemeinsam gegen Fatih Akin. Das hat Spaß gemacht, und bevor ich den dann, also Andreas Dresen, in den Saal habe reingehen lassen, hatte ich ja zumindest so eine gewisse Ahnung, die ich ihm auf dem Weg nach drinnen noch mit eben auf genau diesen geben musste.
Es hängt ja auch immer ein bisschen davon ab, mit welchen Filmen man noch so nominiert sind, ob man die mag. So. Und dieses Jahr, muss ich sagen, finde ich das ziemlich cool. Also es ist nichts, worüber mich ich mich ärgern würde. Überhaupt nicht.
Ich werde zumindest das Gefühl nicht los, dass wir uns nach der Verleihung irgendwie auf der Bühne noch treffen. Weiß ich auch nicht.
Wir werden es sehen.
Ja, ich hatte so ein Gefühl und es kam, wie es kommen musste. Am Ende der quälenden 3,5-Stunden-Show habe ich ihn dann tatsächlich auf der Bühne wieder getroffen. 10-mal war sein Film Gundermann nominiert. 6 Filmpreise hat er gewonnen. Völlig zu Recht. Und Andreas Dresen im Ausnahmezustand auch völlig zu Recht.
Andreas, ich will ja nicht rumminnetekeln, aber habe ich nicht am Teppich vorhin gesagt,
dass
wir uns wahrscheinlich auf der Bühne wiedersehen?
Jetzt sehen wir uns wieder, ist schön, freue mich. Also, aber ich habe es ja vorher schon gesagt, selbst wenn wir nur die 10 Nominierungen gehabt hätten und gar nicht gewonnen hätten, hätte ich mich trotzdem gefreut, weil es eine große Wertschätzung von Kollegen und jetzt natürlich, ich meine, ich kann es noch gar nicht glauben, ich bin irgendwie völlig drüber gerade, weil nach den vielen Jahren Kampf um diesen Film jetzt hier zu stehen und dass wir so abräumen hier, das hätte ich nie gedacht. Und das finde ich auch ganz toll von den Kollegen, dass sie uns gewählt haben.
Wirklich. Jetzt ist für dich ganz persönlich quasi 3. Mal in Folge, ne? Wolke 9, Halt auf freier Strecke. Ja. Jetzt Gundermann, 3. Regienominierung, 3. Regiepreis.
Ja, ich hatte davor auch schon ein paar andere Regienominierungen, wo ich ihn nicht gekriegt habe.
Aber also, die jetzt in Folge, die 3?
Die waren in Folge, ja, tatsächlich. Also Wahnsinn. Also es ist was echt sehr speziell ist, finde ich, weil Frau Grütters hat das ja auch gesagt, es ist ja eine demokratische Entscheidung, dieser Filmpreis. Also die ganzen Kollegen, die hier sitzen und noch ein paar mehr, die haben das entschieden. So. Und das ist schon was echt Besonderes. Und jeder macht das ganz still in seinem Hinterzimmer, überlegt so. Und das dann zu bekommen, ist echt eine sehr spezielle Wertschätzung von den eigenen Kollegen. Und deswegen kann man das gar nicht hoch genug schätzen. Ich fühle mich sehr warm angenommen in der Filmakademie und finde es auch eine besondere Haltung vielleicht auch gegenüber dem Osten, vielleicht auch, weil wir jetzt 30 Jahre Mauerfall haben, das spielt vielleicht auch mit rein, keine Ahnung, wahrscheinlich eher nicht, Politik soll ja hier außen vor bleiben, aber ich finde es besonders schön, dass das zusammenkommt. Ja.
Wünschst du dir ein bisschen Breitenwirkung auch, so 6 Lolas, dass es vielleicht dem Film auch nochmal ein bisschen Masse bringt an Zuschauern, die sich jetzt nochmal interessieren?
Ja, also ein bisschen Schub gibt sowas ja schon, der Film kriegt nochmal eine Aufmerksamkeit und jetzt kommen ja im Sommer die ganzen Open-Air-Kinos und insofern vielleicht läuft dann noch ein bisschen, wir freuen uns über jeden, der sich den Film anschaut, natürlich.
Klar. Und der ein oder andere von denen, die sich diesen Film noch anschauen, könntet ja auch ihr sein. Insofern, Gewinnerinnen und Gewinner des Filmpreises gingen tatsächlich insgesamt völlig okay, da gab es nichts zu mäkeln und deshalb auch hier an dieser Stelle gerne nochmal die nachgereichte Ehrung für Andreas Dresen und seinen 6-fach Filmpreisgewinn Gundermann. Aber bitte, liebe Filmakademie, bitte, lieber neuer Präsident Ulrich Mattes, lasst einfach diesen Quatsch mit Schauspielern, Schauspielerinnen oder Comedians als Moderatoren. Nehmt doch einfach Moderatoren, bitte. Die haben das gelernt und es erspart uns dann 2 so bemitleidenswerte Hampelnasen wie in diesem Jahr, die verloren auf der Bühne stehen und Moderator spielen. Bitte. Danke.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Film.
Druck ist das, von dem wir alle gerne mal zu viel haben, obwohl wir eigentlich genau wissen, dass das ja gar nicht gut für einen ist. Zu viel Druck. Aber Druck heißt auch eine Serie über eine Abi-Klasse auf YouTube, die mittlerweile Millionen von Zuschauerinnen und Zuschauern überzeugt. Und das jeden Tag, denn die Szenen von Druck erscheinen, wann immer sie auch in der Serie passieren. Also mal montags morgens, mal spät in der Nacht. Diesen Freitag gibt es das große Finale, jetzt schon von Staffel 3. Und Yannick Hannebohn kann es ganz offensichtlich kaum erwarten. Yannick, ich will dir nicht zu nahe treten, aber so richtig Zielgruppe von Druck bist du doch eigentlich auch nicht mehr, oder?
Du meinst jetzt, weil da nur Teenager mitspielen oder wie? Also bin ich schon ein bisschen frech von dir.
Naja, zumindest gefühlt so ein bisschen, ne? Weil es ist eine sehr junge Thematik. Es geht um eine Abi-Klasse. Was fixt dich daran so an?
Ja, okay. Also ich gebe zu, erstmal primär wurde wahrscheinlich nicht an mich gedacht, als dieser Stoff entwickelt wurde. Druck ist ja eine Adaptation von einer norwegischen Serie, die heißt Scam. Und die dreht sich, du hast schon gesagt oder angedeutet, die dreht sich um so ein paar Jungs und ein paar Mädels, die machen gerade Abi. Die haben ihre Problemchen, aber wir haben das ja auch alle schon mal erlebt. Und diese Beziehungsprobleme, nichts in der Schule checken und auch irgendwie, ja, weiß ich nicht, sich zu dick fühlen. Irgendwie haben wir das auch alle mal gehabt und können damit relaten. Und ich finde es irgendwie ganz geil, dass man das nochmal so als Fiktion vorgespielt bekommt.
Also jetzt so ein bisschen so ein Nostalgietrip oder wie?
Genau, ja, so habe ich mir das vorgestellt. Und ich habe ja auch mit der Regisseurin Pola Beck gesprochen und wir haben darüber auch so ein bisschen gefachsimpelt.
Ich habe mich auch immer gefragt, ob bei Druck sozusagen die Rolle spielt, dass es die Schulzeit ist und dass wir uns sozusagen nostalgisch daran erinnern oder ob es nicht auch die Charaktere sind. Ich glaube, es ist eine Mischung aus beiden. Jeder findet da irgendwie einen Charakter, wo er sagt, das bin ein bisschen ich. Oder ich kenne jemanden, der ist genauso wie der oder die. Dieses Mitleiden und Mitfühlen, weil man halt so ähnliche Situationen in seinem Leben eben schon erlebt hat.
Um was dreht sich denn diese aktuelle dritte Staffel jetzt? Kannst du das sagen oder musst du dann irgendwie die gesamte Serie nochmal aufrollen für alle die, die das jetzt noch nicht so kennen?
Nee, das klappt bei Druck eigentlich ganz gut, weil jede Staffel so eine Hauptfigur hat, um die sich sozusagen die ganze Geschichte auch ja, dreht. In der dritten ist es jetzt Matteo. Das ist zum ersten Mal ein Typ und der ist schwul. Das lernen wir relativ schnell. Aber er halt leider nicht. Und das ist ein Problem.
Bei ihm geht es ja vor allem darum, dass er Probleme hat mit der Identität eines schwulen Mannes, weil er das verbindet mit CSD, Gay Pride, was man jetzt klischeemäßig als Affektiertheit sehen würde, beschreiben würde. Und er möchte auf keinen Fall in so eine Ecke gedrängt werden.
So, und dann akzeptiert er das irgendwann. Aber dann klappt es nicht mit seinem Love Interest. Der hat nämlich ein Geheimnis. Ich verrate jetzt aber nicht welches.
Ja, besser nicht.
Das könnt ihr da draußen schön selber nachhören. Und
also
nachsehen.
Das klingt dann ja aber schon auch wiederum so ein bisschen nach Soap oder Web-Soap, wenn ich das mal so ein bisschen böse sagen darf.
Okay, na gut, darfst du. Aber ich versichere dir, das ist modern geschrieben und auch sehr, sehr einfühlsam gespielt. Mhm. Das macht es nämlich großartig. Matteo hat so eine Mutter, die ist streng katholisch und schickt ihm immer per WhatsApp jeden Sonntag einen Psalm aus der Bibel.
Oh Gott.
Und überhaupt wird auch ein Großteil der Geschichte über Social Media Details erzählt. Also wenn mal der blaue Haken fehlt bei WhatsApp, ne? Also jemand, ja. Also der Love Interest hat die Nachricht nicht gelesen. Ja. Oder Matteo tippt dreimal eine Nachricht und dann löscht er sie doch wieder.
Okay.
Es ist ja einfach so, ne? Wenn man sich verliebt und dann so ein bisschen unsicher ist. Und es gibt auch noch viele andere Handlungsstränge, die interessant sind.
Ich habe das Gras gefunden.
Okay.
Sag mal, wie kannst du nur so scheiße sein? Stell dir mal vor, ich wäre erwischt worden.
Komm, ist da nichts passiert.
Nur weil nichts passiert ist, heißt das nicht, dass es nicht scheiße war.
Komm, jetzt mal nicht so einen Aufriss.
Matteo, haben Sie irgendwelche Ergänzungen zur Orthogenie?
Nein.
Danke, dann kann ich ja weitermachen.
Also raff ich das so langsam? Es ist am ehesten die Erzählweise, das, was bei Druck wirklich ganz gut kickt.
Genau, das und eben auch die Schauspieler. Das Casting war mega lang, hat mir Pola Beck verraten. Und sie hat mir auch verraten, dass sie vor jeder Staffel so einen Workshop machen, der darin besteht, dass die Autorinnen, sie und die Schauspielerinnen abhängen, Bier trinken, tanzen.
Das ist ja, das ist meine Vorstellung von
geil,
Casting.
Oder? Mhm, genau. Mega geil. Um so ein bisschen so diese Vertrautheit fürs Spielen herzustellen.
Ja.
Und die checken dann dabei auch manchmal, hat sie mir gesagt, dass die Figuren auch eigentlich nochmal umschreiben können, damit sie besser auf die Schauspielerinnen passen.
Die Autoren waren auch teilweise dabei und haben eben auch in diesen Workshops, und das ist wirklich toll gewesen, die haben halt die kennengelernt und die konnten halt die Dialoge direkt auf die Schauspieler schreiben und die wussten, wie die sprechen. Die wussten genau, okay, die Figur ist im Original eigentlich so angelegt, aber ne, der Schauspieler kann aber irgendwie das gar nicht so gut, dafür kann er was anderes ganz toll.
Also Pola Beck muss wirklich ganz fantastisch sein, was Schauspielerführung angeht. Die hat ihren Debütfilm nämlich auch schon mit jungen Schauspielerinnen gedreht, Am Himmel der Tag ist es. Und ihre Abschlussarbeit hat sie auch darüber geschrieben. Und von ihr habe ich auch eine Übung erzählt bekommen, die sie macht, wenn es bei Druck und beim Dreh irgendwie so ein bisschen hakt.
Das klingt wirklich cool. Wie geht's jetzt weiter mit Druck? Dritte Staffel fertig, was kommt?
Jetzt kommt die vierte. Die wurde letzte Woche bestätigt. Und ich frage mich so ein bisschen, wer jetzt die Hauptrolle sein darf. Ich habe so einen kleinen Wunsch. Es gibt da nämlich so eine Muslima, die heißt Amira. Und die hat auch ziemlich coole, so, ja, weiß nicht, Konflikte, die angelegt wurden schon.
Ja.
ich hoffe, das wird die.
Dann bleiben wir gespannt und lassen uns überraschen, ob es tatsächlich so wird. Danke, Yannick, dafür. Und wenn ihr dabei sein wollt, das Staffelfinale der dritten Staffel von Druck läuft am Freitag auf YouTube. Die vorherigen Staffeln sind da ebenfalls zu sehen, könnt ihr also nachholen. Noch dazu alles for free, also wirklich keine ernsthafte Ausrede, es nicht zu gucken.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Ich hatte euch ja versprochen, dass wir noch ein zweites Mal mit Anna Wollner sprechen. Heute Abend, die feine Dame, hängt ja eigentlich gerade am Mittelmeer ab und nennt es Arbeit. Diese 72. Filmfestspiele von Cannes. Wir wollten uns ja aber auch noch über einen neuen Psychothriller unterhalten. Greta heißt er und die große Isabelle Huppert spielt eine der zwei Hauptrollen. Neben Chloe Grace Moretz. Ja, Isabelle Huppert, eben jene französische Schauspielikone, die in Cannes tatsächlich auch zum Inventar gehört und nächste Woche da auch noch an der Croisette über den roten Teppich laufen wird. Aber eins nach dem anderen, wir sprechen tatsächlich jetzt erstmal über Greta, der ab Donnerstag im Kino ist. Anna, die ehrenwerte Frau Huppert, die spielt immer ziemlich extreme Frauenfiguren, in Greta jetzt auch schon wieder. Macht sie das irgendwie mit Absicht, mit Leidenschaft? Was ist das bei ihr?
Perversion, würden die einen sagen. Ja. Ich würde sagen, so, oder sie würde sagen, so absurd es klingt, es macht ihr einfach Spaß.
I have to confess, yes. She's a real monster. So it was actually different from other supposedly monsters that I'm known for being, which I thought were never real monsters, actually. I mean, more, you know, complex behaviors and sometimes twisted behaviors, but not real monsters. But this one, yeah, actually, yes, nothing to save her. Even though, you know, Neil kept saying, well, it's about, you know, a feeling of abandon and she's really a mad, twisted person.
Diesen bösen, perversen Menschen spielt sie wie gewohnt kalt und mit einer stoischen Ruhe, also genauso wie wir sie kennen.
Lass uns doch mal kurz über eben diese titelgebende Figur aus dem Film reden, diese Greta. Wer genau ist die?
Sie ist Klavierlehrerin in New York City, die wir relativ spät erst kennenlernen in diesem Film. Denn erstmal geht es um die junge Frances, die wird gespielt von Chloe Grace Moretz. Und die versucht nach dem Tod ihrer Mutter in Manhattan wieder so ein bisschen zurück ins Leben zu finden. Kellnert in einem Nobelrestaurant. Eines Tages auf dem Nachhauseweg findet sie in der U-Bahn eine Damenhandtasche. Und wie junge Frauen so sind, sie ist eine ehrliche Finderin und findet in dieser Tasche die Adresse. Und der Besitzerin bringt eben einer hochgeschlossenen, einsamen Frau, nämlich Greta, die in einem kleinen Häuschen wohnt und Klavierstunden gibt, diese Tasche wieder zurück. Die beiden freunden sich an, aber Frances wird das irgendwann alles zu viel, vor allem als sie mehrere Handtaschen, identische Handtaschen im Schrank der Dame findet, ja, und Greta zur Stalkerin wird.
Hi, ich bin Frances. Darf ich schon etwas zu trinken sagen?
Ein Kir Royal und ein stilles Mineralwasser. Ma chérie.
Nein, ich kann das nicht.
Ich habe reserviert, Liebes. Was meinst du mit, du kannst das nicht?
Gibt's ein Problem?
Ja, sie hat mich belästigt. Entweder sie verlässt das Restaurant oder ich.
Soviel ich weiß, hat sie reserviert.
Was für Personal muten Sie Ihren Gästen zu?
Was kann ich für Sie tun, Madame?
Ist sie deine Stalkerin?
Ja.
Na dann viel Glück.
Glück könnten hier wirklich alle Beteiligten gebrauchen, denn ab da kippt der Film in so eine absurde Horrorgroteske, der sich so ein bisschen im Nachhinein ja als Trash-Farce, ja, und es klingt hart und es ist auch irgendwie hart B-Movie erster Güte entpuppt.
Jetzt haben wir schon gelernt, dass Frau Huppert schon Spaß daran hat, Monster-Typen zu spielen. Woher habt ihr darüber gesprochen? Woher kommt dieser Hang zum Perversen bei ihr?
Jetzt wird's auch absurd, denn sie mag diese vermeintliche Nähe zur Wirklichkeit.
What does it give me? Unfortunately, it's part of our reality. It's like when you read a fait divers. I mean, you are always amazed on how the border between normality and insanity is so thin most of the time, because you most of the time, as being very normal people, you know, by whoever would get close to these people, and then yet, you know, they do. And I mean, the way you jump from normality to insanity, except in that case she doesn't really jump into it, because she's really, I mean, she's been really doing it for a long time.
Das spielt sie, finde ich, auch schon sehr, sehr genussvoll, nur schafft der Film halt leider nicht, die Spannung zu halten, so dass sie wirklich der traurige Höhepunkt dieses Films ist.
Ja, in Cannes ist Frau Huppert nächste Woche auch am Start, in ihrer Sachs Frankie zu sehen. Da wissen wir jetzt noch nicht, wie extrem das vielleicht wieder wird. Reden wir dann nächsten Dienstag drüber. Aber gibt's irgendwas, was diese Frau eigentlich nicht spielen würde?
Also bei dieser Frage, die ich jetzt stellvertretend weitergebe, da habe ich mir echt fast eine gefangen.
I don't have this kind of limitations, you know. I mean, if you do a role, you do a role. And I think we are in a time where it's, I mean, at a certain time, I'm sure that maybe one would have tried to save or give a kind of a morality. But I think the fun of it is just to go all the way.
Hilft aber leider nicht drüber hinweg, dass Greta von Neil Jordan wirklich kein großer Wurf geworden ist. Gehört wohl dazu, dass auch eine Isabelle Huppert mal daneben liegt mit ihrer Rollenauswahl.
Und trotzdem ist der Film ab Donnerstag bei uns in den Kinos. Greta, eigentlich ein paar ganz wirklich gute Ansätze drin in diesem Psychothriller, aber dann kackt er doch leider irgendwann ab und kann nicht halten, was er anfangs verspricht. Danke, Anna. Und jetzt aber viel Spaß auf dem Festival. Ich freue mich auf nächsten Dienstag.
Ja, jetzt habe ich vergessen nachzugucken, was bis nächste Woche auf Französisch heißt. Ich sag einfach bis nächste Woche. Approchensement vielleicht.
Approchensement.
Nee, Prochen? Egal, ja. Ich weiß es nicht.
Du wirst es rauskriegen mit Sicherheit. Nimm dir einfach den langen Scheit Übersetzer da. Der müsste irgendwo noch von mir von vor ein paar Jahren im Regal rumliegen und einstauben.
Ich werde einmal drüber pusten, in sehr Erinnerung gut an dich. Ja.
Danke, Anna. Bis dann. Und damit war's das für diese Woche. Eine Stunde Film. Habt eine gute Zeit. Bis nächsten Dienstag. Tom Westphal ist raus. Ich sag tschüss mit Öss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.